Pastor weiß ich, dass das ein besonderes Vorrecht ist, an einem Adventsgottesdienst zu einer fremden Gemeinde sozusagen, also fremd ja nicht in dem Sinne, aber zu einer Gemeinde eingeladen zu werden und predigen zu dürfen. Herzlichen Dank dafür. Fremd ist ja das falsche Wort, weil ich ja vor einigen Jahren etliche Jahre in Altötting als Pastor gedient habe und da kennen mich ja auch noch einige dann. Und da war ja schon auch eine Verbundenheit zu euch hier in Burghausen da und von dem her nicht wirklich fremd, gell? Und als Familie dann schon mal gar nicht. Geschwister untereinander sind sich nicht so fremd, ja? Da lernt man sich schnell kennen und schätzen. Ich freue mich heute mit euch aus dem Wort Gottes etwas teilen zu dürfen und es ist ja immer etwas Besonderes, Adventsgottesdienste zu feiern, weil man da besonders an die Gnade Gottes erinnert wird, an das Kommen Jesu Christi, unseres Erlösers, dass er uns begegnen wollte, dass er sich aufgemacht hat, Mensch wurde. All diese Dinge haben wir dann vor Augen, hoffentlich vor Augen, auch im Herzen und gibt viele schöne Themen, die man da besprechen kann. Ich möchte mit euch einen Text anschauen, der steht im Matthäus-Evangelium. Das ist das erste Buch im Neuen Testament für alle, die keine Bibel besitzen. Da gibt es auch ein Inhaltsverzeichnis, da kann man reinblicken und nachschauen, wo das wohl steht in der Bibel. Und dann kann man das relativ schnell finden, wenn man nur ein Neues Testament hat, einfach vorne aufschlagen. Matthäus-Evangelium Kapitel 1. Und ich lese mal ab Vers 18 einen Abschnitt vor, der ist den meisten wahrscheinlich wohl bekannt. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet hatten und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Amen. Soweit das Wort Gottes. Und da fallen einem viele schöne Dinge ein, die man zum Adventsgottesdienst predigen, sagen kann, weitergeben kann, die das Herz froh machen. Aber ich glaube, was ein Aspekt dieses Textes ist und den beleuchtet dieser Text auch sehr gut, ist ein Thema, das wir manchmal Weihnachten irgendwie so ein bisschen beiseite schieben oder vergessen oder irgendwie auch sonst nicht so gerne auf dem Schirm haben. Und ich möchte deswegen mal meiner Predigt ein Thema geben. Und das Thema lautet: Was ist, wenn Gott es dir schwer macht? Kann man das überhaupt so sagen? Was ist, wenn Gott es dir schwer macht? Jetzt überlegen wir doch einen Moment mal, was hier passiert ist. Da ist ein junges Paar. Das ist in der damaligen Zeit üblich gewesen, dass Eltern so eine Ehe arrangiert haben, dass sie sozusagen schon mal gesagt haben, also später, wenn es dann mal so weit ist, wenn die heiratsfähig sind, und es war bei den Damen dann schon etwas früher, teilweise so um 12 Jahre rum, dass sie dann schon verheiratet wurden, dann sollen die beiden mal ein Paar werden, Josef und Maria. Das haben die Eltern oft ausgemacht. Danach kam dann irgendwann die Verlobung und das war nicht wie vielleicht zu unserer Zeit, wo man sagt, ja gut, das kann man auch wieder brechen, sondern das war wie ein verbindlicher Vertrag. Das war dann ausgemachte Sache, die werden heiraten und sie wurden dann auch schon als Mann und Frau bezeichnet. Und in dieser Situation waren jetzt Josef und Maria, sie waren bereits verlobt, sie waren einander fest versprochen, vertraglich oder verbindlich, sage ich mal, festgemacht, das Ganze. Und Josef war ein gerechter Mann. Und hier wird das aus seinen Augen sozusagen oder in seiner Perspektive ein bisschen erzählt. Dann heißt es plötzlich, Maria war schwanger durch den Heiligen Geist. Und da fangen ja schon auch die Gedanken der Nichtchristen an zu rotieren. Wie kann das denn gehen? Da gab es dann sogar Gerüchte, dass es vielleicht ein Römer der Besatzungsmacht gewesen sein soll und. Da haben sich die Menschen seit jeher Gedanken gemacht, wie kann das denn sein? Ja, wie kann so etwas passieren? Da muss doch was anderes vorgefallen sein. Und genau das haben wahrscheinlich auch die Menschen im Umfeld gedacht. Und da fängt es doch an, oder? Da ist alles so schön geplant. Du freust dich auf heile Welt, heile Familie. Heilige Familie, ja, aber heile Welt? Wir müssen uns nur umschauen. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Und auch als Christen sind wir nicht vor allem Unglück dieser Welt gefeit, oder? Habt ihr schon Dinge erlebt und mit Schwierigkeiten seid ihr konfrontiert worden, oder nicht? Habt ihr schon erlebt, dass auch die Gemeinde manches Mal getroffen wird oder schwere Zeiten durchleben muss? Es ist eben nicht alles heile Welt, auch nicht zu Weihnachten. Aber es gibt Licht im Dunkeln und das ist das Schöne. Aber ich glaube, diesen einen Punkt, den mal auf sich wirken zu lassen, was hat das für Maria bedeutet, dass sie plötzlich schwanger war? Nun, zur damaligen Zeit hätte man sich viele Gedanken machen können. Was werden wohl meine Nachbarn sagen, meine Familie? Und viel schlimmer, zur damaligen Zeit bedeutete das Ehebruch. Und für die Ehebrecherin stand da drauf die Todesstrafe. Also ich glaube, dass sie in große Not kam, mit einmal festzustellen, ich bin schwanger oder hätte kommen können. Lukas berichtet ja, wie sich das auch zugetragen hat, dass ihr ein Engel begegnet ist. Und dieser Engel sprach mit ihr und sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen, wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Und all das hat sie angekündigt gekriegt, aber ich glaube, es waren trotzdem große Herausforderungen für sie zu sagen, okay, und was wird dann? Und auch für Josef, der nicht wusste, wie ist es, wie kann das jetzt sein? Ich meine, hat Maria ihm das erzählt, du, das war aber der Heilige Geist, ich kann da gar nichts für. Ja? Und dann sollst du da als Verlobter sagen, ja, das verstehe ich ganz gut. Also, weil das ist ja regelmäßig vorgekommen, oder? Also, eigentlich überhaupt nicht. Selbst im Alten Testament, der war ja Bibelkenner wahrscheinlich, der Josef. Der hat ja Gott vertraut und der war ja gläubig. Also hat er auch im Alten Testament gelesen. Ja, wo findest du denn das im Alten Testament? Eben. Man findet es eben nicht. Manchmal ist es schwierig, du stehst in Situationen im Alltag, im Leben, vor Herausforderungen und du suchst im Wort Gottes und du findest nicht direkt eine Passage oder ein Wort, das dazu treffend dir helfen zu scheint. Ja, das ist manchmal so. Und er steht vor dieser Herausforderung, muss sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Ja, erstmal ist sein Herz vielleicht gebrochen, weil er dachte, sie hat mich betrogen. Dann die Angst, vielleicht liebt er sie immer noch. Und was wird jetzt? Und was mache ich jetzt? Und das ist Ehebruch, wie soll ich damit umgehen? Wie gesagt, die eigentliche Regelung damals, die Menschen waren da knallhart und haben gesagt, Gottes Norm, heile Welt, das wollen wir aufrichten, Ehebruch gleich, Todesstrafe. Jetzt war Josef aber doch irgendwie ein Mann, der versuchte, Maria zu schützen. Also hat er sich vorgenommen, sie heimlich zu entlassen und diese Verlobung aufzulösen. Wie gesagt, eine Verlobung konnte nicht einfach so aufgelöst werden, das musste eigentlich unter Zeugen dann auch passieren. Ja, wie macht man das? Das ist eine ganz schwierige Situation für ihn gewesen. Und jetzt könnte man meinen, okay, aber dann sind sie doch durch. Jetzt hat er ja auch noch eine Vision oder einen Traum gehabt, hat sich schlafen gelegt und ihm ist auch ein Engel erschienen, im Traum allerdings nur. Und der hat gesagt, er soll sich nicht fürchten. Ja, und jetzt wird alles gut, oder? Wenn wir dann mal gedanklich weiterschweifen und die Geschichte verfolgen, dann wissen wir, es wurde nicht alles gut. Die mussten fliehen, die sind also ins Ausland sozusagen gegangen. Und die mussten sie sowieso eine weite Reise noch vorher auf sich nehmen. All das, ja, Bethlehem ist ja so südlich von Jerusalem, relativ nah bei. Und die mussten nach Nazareth später noch ziehen und all das. So die ganzen Verknüpfungen, die Gott schon in seinem Wort vorhergesagt hat, die dann eingetroffen sind später. All das hat sie umgetrieben. Die mussten erstmal nach Ägypten fliehen. Und von da aus sind sie nach Nazareth. Und. Also viel, viel Dinge, wo man drüber nachdenken kann, was macht denn das mit den beiden? Und ich glaube, das ist auch für uns ein Punkt, den wir uns auch zu Weihnachten zu Herzen nehmen dürfen. Es gibt auch Schwierigkeiten und es darf auch Schwierigkeiten geben in der Nachfolge Gottes. Und es kann sich manchmal so anfühlen und es kann tatsächlich manchmal so sein, dass Gott uns viel, viel aufbürdet und uns viel zutraut. Und vielleicht deswegen auch das Wort im Psalm, gell? Vertrau auf den Herrn, sei tapfer und stark, ja, sei mutig. Ja, wir brauchen das, diesen Zuspruch. Und während also Josef sich noch Gedanken machte und sich Sorgen machte und vielleicht auch überlegte, was sagen denn die Leute und wie soll ich denn damit umgehen, da erschien ihm eben im Traum ein Engel des Herrn. Und vielleicht kennst du so Zeiten, du legst dich hin und deine Gedanken kreisen um eine Problematik, um eine Schwierigkeit, um eine Not, die du hast und du schläfst mit diesem Gedanken mehr recht als schlecht ein. Und es ist so gut, dann so einen Traum zu haben, den Gott schenkt. Ja, das ist oft eine andere Qualität an Traum, die wir sonst so haben. Du merkst, da kommt eine Ermutigung hinein, da kommt etwas Hoffnung, die aufkeimt in dir, wenn Gott redet. Und so war es hier auch, zögere nicht, Maria zu dir oder als deine Frau zu dir zu nehmen. Aber wie fängt es denn an? Wie spricht Gott zu uns oft? Josef. Er nennt dich beim Namen, wenn er mit dir redet, oder er kennt dich. Er weiß genau, wer du bist, Josef. Josef, und dann kommt Sohn Davids. Und da hätten vielleicht schon die Alarmglocken schrillen müssen. Also Sohn Davids, wieso jetzt auf einmal Sohn Davids? Das ist doch der König im Alten Testament gewesen, den Gott auserwählt hatte. Und aus dieser Linie sollte ja der Messias hervorgehen, also ein ganz wichtiger Mann auch im Alten Testament. Und plötzlich taucht das hier auf, Sohn Davids. Da geht so eine Perspektive auf, würde ich sagen, wo Josef jetzt gerade in seinen Gedanken gefangen ist und bei sich ist, völlig bei sich ist, kommt auf einmal dieser Blick auf David und dann heißt es, zögere sie nicht, sie als Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Oha, ich weiß nicht, wie es ihm damit gegangen ist, aber ich glaube, wenn Gott redet, da kommt etwas an Mut auf. Es ist vom Heiligen Geist. Und dann geht es weiter. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Und dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Ganz gewaltige Worte. Worte, die auch uns an Weihnachten und zu Advent Mut geben und Kraft geben und ein Herzenslicht quasi in uns entzünden können, wo wir wirklich eine Basis haben, wo wir uns festhalten können und sagen können, das trägt mich auch durch schwierige Zeiten hindurch. Jesus, der sein Volk von aller Schuld befreit, das ist ja nicht nur von der Verantwortung für unsere Schuld, das ist ja auch von der Kraft und Macht der Sünde und das ist ja auch viel mehr als nur so ein Satz, oder? Das ist ja auch Freiheit von Sünde, Freiheit von Schuld, befreit zum Leben, ohne Angst vor Gottes Strafe oder Gottes Verfolgung. Ohne Angst, dass ich mein Leben verwirkt habe. Ohne Angst, was denn mal sein wird, wenn ich sterbe. Ohne Angst, was denn jetzt ist in all der Not. Jesus ist da für mich und befreit mich von aller Schuld. Das alles ist geschehen, sagt der Engel dann weiter, weil sich erfüllen sollte, oder Matthäus schreibt es, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben, also Gott mit uns. Verheißungen Gottes erfüllen sich und auch das macht mich immer wieder glücklich und froh, wenn du eine Zusage von Gott bekommen hast und es sieht nicht so aus, als ob sie sich erfüllen sollte. Glaube nur, dass Gott sie erfüllen wird. Vertraue darauf, denn Gott hält sich an das, was er sagt. Gott erfüllt es. Und so hat er auch diese Prophetie erfüllt. Ich glaube, das ist das Zweite, was wir hier auch aus der Geschichte eben mitnehmen dürfen. Die Erwartung, dass Gott zu mir redet, mich kennt, mich beim Namen nennt und in mein Leben, in meine Schwierigkeiten oder in das, was mich gerade bewegt, hineinspricht und Worte der Kraft hat. Nicht nur ein Satz, nicht nur, ach, Kopf hoch, es wird schon wieder. Ich sagte jetzt letzte Woche zu jemandem, man darf auch mal den Kopf hängen lassen, aber halt die Ohren steif. Ich wusste es nicht besser zu sagen, wenn jemand wirklich so in so großer Not ist, in Verzweiflung ist, war jemand, der also schon am Leben verzweifelt, und dann sagst du irgendwas Liebes oder du versuchst es. Aber bei Gott ist es nochmal anders. Der sagt nicht nur liebe Worte, der sagt Worte der Kraft, Worte, die in Erfüllung kommen, Worte, die Leben voranbringen. Und das ist etwas, was er hier auch an Josef demonstriert hat. Und zwar nicht nur an Josef, sondern für alle kommenden Generationen hat er eins vor allem eins klar gemacht für alle Zeiten. Es gibt einen Ort, wo wir Vergebung finden. Es gibt einen Zufluchtsort, der ist am Kreuz, das ist Jesus Christus. Und damit erfüllt sich das, was er schon vor Jahrhunderten vorausgesagt hat, dass einer kommen wird. In seinem Namen wird Heil kommen, wird Leben kommen, wird Vergebung der Schuld sein. Und das finde ich super. Ich weiß nicht, wie es dir in der Gemeinde dann manchmal geht, aber ich fand das schön, dass heute Morgen kurz erwähnt wurde, dass Fehler passieren. Wenn wir uns hier diese Geschichte anschauen, können wir dann das vielleicht auch so ein bisschen wiederentdecken, und zwar, wenn man da mal ins erste Kapitel vorne wegschaut, da fängt das schon so schön an. Da geht es um die Geschichte und um die Vorfahren von Jesus Christus. Dann fängt Matthäus an zu erzählen, dem Sohn Davids, also diese königliche Abstammung, diese Linie, aus der der Messias hervorgehen soll, und dem Sohn Abrahams. Auch da gab es schon diese Verheißung, aus deinem Samen soll mir der hervorgehen. Lest das mal nach im ersten Buch Mose, Schöpfungsgeschichte. Ja, da steht das drin. Das ist alles miteinander verwoben. Und dann geht es weiter. Wer war der Vater von dem? Dann war der Vater von dem. Hat mich so ein bisschen an die Liste gerade der Kinder erinnert, so die alle beim Kindergottesdienst hier durchgelaufen sind. Eine Folge nach dem anderen, ein Name nach dem anderen. Und da tauchen so ein paar Namen auf, die sind auch sehr speziell. Zum Beispiel heißt es da, Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Die haben damals unheimlich viel Wert drauf gelegt, die Juden immer so Geschlechterfolgen aufzuschreiben, festzuhalten, wer von wem abstammt, und dann schön klare Linien, und das wäre doch auch toll, der Messias aus der königlichen Linie, und ja, nur reines Blut und so, ja, dass man das irgendwie hochhalten kann. Und wer war Tamar? Tamar hat sich als Prostituierte ausgegeben und hat mit ihrem Schwiegervater geschlafen, und daraus sind diese Kinder hervorgegangen. Oh, moralische Vorstellungen, die wir so vom Neuen Testament, vom Alten Testament her haben, werden damit irgendwie völlig boykottiert, könnte man fast sagen, aufgenommen hier in diese Geschlechterfolge. Und es ist ja nicht so, dass wirklich jeder Name hier aufgetaucht ist, ne? Wie bei der Liste der Kinder gerade im Kindergottesdienst, sondern es ist ja so, 14 Geschlechter so, 14 Geschlechter so, er fasst das nochmal zusammen zum schönen Merken, aber die haben auch durchaus mal ein paar Generationen übersprungen und so. Das war üblich, das hat Matthäus auch nicht anders gemacht, um das schön übersichtlich zu halten, um auf den Punkt zu kommen, worum geht es denn eigentlich, wenn Jesus geboren wird. Tamar war also nicht so ganz die Gerechte, die Heilige, wie man sie sich vorstellen würde, und doch wird sie hier aufgenommen in den Reigen derer, die vorausgegangen sind, von denen Jesus abstammt. Wer kommt dann noch? Rahab taucht hier auf. Die Mutter des Boas war Rahab. Wisst ihr noch, wer Rahab war? Eine Prostituierte. Die hat sich nicht nur als eine ausgegeben, die hat das gelebt. Und die war auch noch von den Heiden. Nicht aus dem israelischen Geschlecht oder so. Ja, wo man sagen müsste, da muss doch eigentlich aus dem Geschlecht Israels, aus dem Geschlecht Davids soll mir der hervorgehen. Das muss doch irgendwie anders oder wie? Ja, sie hat also auch ihren Platz im Stammbaum Jesu gekriegt. Und dann Ruth, auch die ist hier aufgeschrieben, weil es auch Vorschattung war mit Boas und Ruth, wie die zusammengekommen sind, wie das gelaufen ist auf Jesus hin. Und sie war auch keine Israelin, sie war auch eine Heidin, und sie wurde dann erst aufgenommen, sozusagen hineinadoptiert, wenn man so will. Und dann wird noch wer erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal so zum Advent auch immer durchliest, oder? Geschlechterfolgen ist immer das Erste, was man liest, oder? Das ist so spannend, da muss man unbedingt... Aber lest mal wirklich alles, ne? Wenn ihr die Bibel nehmt, überschlagt mal nichts, lest mal, fragt mal Gott, warum hast du das eigentlich reingeschrieben? Warum ist dir das wichtig? Forscht mal auch ein bisschen nach, das ist durchaus manchmal spannend, da reinzuschauen. Dann kommt da nämlich auch noch der Satz, Salomos Mutter war die Frau des Uria. Oh, schön beschrieben, gell? Darf man Fehler machen im Reich Gottes? David, der heilige König, ja, den Gott auserwählt hat, um sein Volk zu führen, der beging eines Tages Ehebruch mit der Frau des Uria. Entschuldigung. Das ist die Geschichte, ne? Im Alten Testament nachzulesen. Auch die hat ihren Platz im Stammbaum bekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch hören müssen. Wir haben keine heile Welt. Und wir werden nicht immer alles richtig machen. Wichtig ist, dass unser Herz am rechten Fleck ist. dass wir bereit sind, auf Gott zu hören. Und ich glaube, das Allerwichtigste, ob das jetzt für Leiter in der Gemeinde sind oder auch für ganz normale Nachfolger Christi, sage ich mal, die den Platz in der Bank haben oder eben im Dienst an den Kindern oder im Musikdienst oder im Reinigungsdienst oder was auch immer für einen Dienst versehen hier in der Gemeinde und sonst ihren Platz in der Gesellschaft stehen, zu Hause, in der Familie oder im Beruf. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den wir im Blick behalten sollten. Fehler gehören dazu. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir werden auch Fehler machen. Wer keine Fehler macht, hat es früher mal geheißen, ist eine faule ... Ja? Also wenn du arbeitest, wenn du fleißig bist, wenn du Wege gehst, machst du Fehler. Und auch als Gemeinde gibt es sicherlich mal Dinge, wo man sagt, das ist ein Fehler oder da haben wir was nicht richtig gemacht oder gehandhabt. Und dann sucht man manchmal, oh, wem kann man jetzt dafür die Schuld in die Schuhe schieben? Ach, wie gut, dass es Jesus gibt. Ja? Wie gut, dass es Jesus gibt. Aber ich glaube, dieser Umgang damit, das muss auch geübt sein. Es braucht einen gesunden Umgang mit Fehlern in der Gemeinde. Dass wir keine Angst haben, oh, wenn ich was falsch mache, soll ich jetzt lieber Maria entlassen? Ist das nicht falsch, sie jetzt zu heiraten? War das nicht Ehebruch? Was mache ich denn? Und so, diese Angst kann einen ja auch umtreiben, dass man Fehler macht und dass einen das lähmt und dass man, ne, diese typisch gehörte Satz in den Gemeinden oder typisch gehörte Sätze sind ja oft so, das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. Und dann so ein bisschen die Angst vor Veränderung, Angst vor Schritten, die man dann gehen soll. Und nee, lieber nicht, weil das andere hat doch bis jetzt funktioniert. Und dann kommen manchmal so Situationen, da scheint Gott dir das schwer zu machen. Ja, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Auch finanzielle Nöte haben wir gehört. Wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Ich glaube, das ist aus einem Grund hier in der Geschlechterfolge aufgeschrieben, um zum einen deutlich zu machen, hey, Jesus hat sich wirklich in unsere Welt hineinbegeben. Er wurde Mensch wie wir. Er ist einer von uns geworden innerhalb dieser gefallenen Schöpfung. Er hat gelitten wie wir. Er wurde versucht wie wir. In allem war er uns gleich, doch ohne Sünde. Und er wurde für uns zur Sünde gemacht. Dass wir das einmal begreifen dürfen und sehen dürfen, da ist jemand, der wirklich zutiefst Mensch war und zugleich Gott und für uns gestorben ist. Und zum anderen eben dieser Bereich zu sehen, hey, ich brauche keine Angst haben, dass ich Fehler mache. Das kann passieren. Schlimme Fehler, teilweise eben wie David mit dem Ehebruch. Schlimme Fehler, eben wo man sagt, da ist die Gemeinde wirklich vom Kurs abgewichen. Gibt es. Ja, es gibt eine ganze Bewegung, die ist völlig vom Kurs abgewichen, haben andere Dinge als heilsbedeutend gepredigt und weitergegeben und wir hatten sie als Sekte eingeordnet. Und diese Bewegung, ich darf sie nennen Adventisten, die haben irgendwann mal festgestellt, Mensch, es gibt Dinge, die sind gar nicht heilsentscheidend, die wir bisher als heilsentscheidend gepredigt haben. Und ein Großteil dieser Bewegung hat sich ganz klar wieder eingenordet auf das Evangelium. Ich glaube, das Wesentliche ist immer, dass wir den Kompass und die Richtschnur im Auge behalten. Jesus. Es geht nicht in erster Linie um Dogmen. Es geht nicht in erster Linie um moralische Vorstellungen. Es geht nicht in erster Linie um all diese Strukturen und Dinge, die wir so schön und sicher finden, wo man sagt, oh, da weiß ich genau, wo es lang geht. Ja, die sind wichtig. Ja, heile Familie ist ein erstrebenswertes Ziel. All diese Dinge sind wichtig. Moralvorstellung und so weiter, dass wir unterscheiden zwischen Gut und Böse. Aber zu sehen, was uns wirklich Orientierung gibt und was unserem Leben Halt und Richtung gibt, das ist Jesus. Und diese Bereitschaft, sich auch korrigieren zu lassen, sich auf Kurs zu bringen, das ist es, was uns immer wieder trägt, auch in dunklen und in schwierigen Zeiten zurückzukommen zu ihm, der Anfänger und Vollender ist. Und das Letzte, was ich noch sagen will, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, ich weiß, viele wollen pünktlich nach Hause und wollen also auch vielleicht ein leckeres Adventsessen dann genießen. Ja, und man darf ja über alles predigen hier bei euch, nur nicht über 25 Minuten, oder? Nein, man darf auch länger predigen, ich weiß. Aber ich will mich kurz fassen am Ende. Aber dieser letzte Punkt ist auch sehr, sehr schön. Als Jesus aufwachte, das könnt ihr fett unterstreichen in eurer Bibel, wenn ihr wollt, dann heißt es, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Er folgte der Weisung. Weißt du, wie wirklich Segen in dein Leben hineinkommt, ist nicht nur vom Hören des Wortes Gottes, ist nicht nur von den Zusagen, die er dir gibt, die dir Mut machen, sondern wie wirklich sich die Dinge dann erfüllen in deinem Leben ist, auch wenn du anfängst, seinen Weisungen zu folgen. Wenn du nicht nur sagst, oh, sonntags ist so schön, kuschelig in der Gemeinde und alle miteinander und wir singen, sondern wenn du anfängst, nach dem zu leben, was du von ihm gehört hast und von ihm weißt. Dann kommt Leben hinein. Und nur so hat sich wahrscheinlich auch die ganze Geschichte entfalten können und erfüllen können, wie Gott es vorhergesagt hatte. Jesus als der, der uns erlöst. Gott mit uns, Immanuel. Was für ein einfacher, schlichter Name, wenn man so will, in der damaligen Zeit, wie Hans oder bei uns ist ja Maximilian oder sonst wie was mehr verbreitet. Das war Jesus damals auch der Name. Aber hier wurde nicht irgendein Mensch geboren, sondern geboren durch den Heiligen Geist, Jesus Christus. Und ich glaube, wir sind auf gutem Kurs, wenn wir immer wieder uns fragen, was würde Jesus tun und was hat Jesus zu uns gesagt. Amen. Glaub, für heute habe ich genug geredet. Es ist so viel drin. Ihr könnt das natürlich noch gerne zu Hause nochmal nachlesen und einfach nochmal über das Gesagte nachdenken. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, kommt gerne auch auf mich zu. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht richtig ausgedrückt. Prüft das selber nochmal nach und schaut mal und denkt mal drüber nach, wo stecke ich jetzt? Wie kann Gott mir in meiner Situation begegnen? Hat er vielleicht schon geredet? Gibt es einen Schritt, den ich gehen kann? Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gesegnete Adventszeit. Viel schöne Zeiten, wenig Schwierigkeiten und Nöte und wirklich einen Blick auf Jesus, dass euer Herz voll der Freude wird. Amen.